Aber Herr, ich danke dir, dass Philippus hier ist. Herr, ich danke dir, dass du ihm dein Wort gegeben hast, was er uns heute weitergeben wird. Und ich bete, Herr, dass wir mit offenen Ohren, mit offenen Herzen zuhören können. Herr, dass du zu uns sprichst, das ist das Wichtigste. Amen.
Amen. Amen. Vielen, vielen lieben Dank, Birol. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich freue mich, dass ich heute zu Pfingsten zu uns predigen darf. Und wie du schon gesagt hast, Birol, zu Pfingsten sollte man über Pfingsten reden oder zumindest über den Heiligen Geist. Und die Predigt für heute heißt auch Heiliger Geist, wer ist er und was macht er? Ich dachte mir, bevor ich in die Predigt gehe, möchte ich nochmal erläutern, was Pfingsten bedeutet. Es kann ja sein, dass der ein oder andere das vielleicht vergessen hat oder noch nie was davon gehört hat. Das Wort Pfingsten leitet sich aus dem Wort Pentecost ab, also aus dem Wort 50 Tage. Warum 50 Tage? Weil Pfingsten 50 Tage, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist, stattgefunden hat. 40 Tage nach seinem Tod ist er in den Himmel aufgefahren und am 50. Tag, so wie es Birol uns vorhin gesagt hat, hat sich die Prophezeiung aus dem Buch Joel erfüllt. Im Alten Testament gab es aber auch schon Pfingsten. Das hat man Fest der Wochen genannt. Und da hat man daran gedacht, dass Gott dem Volk am Berg Sinai begegnet ist und ihnen die Gebote gegeben hat. Und so hat dann Gott im Alten Testament sozusagen das Volk Israel die Identität gegeben, dieses Volk zu sein. Und das ist das, was sie im Alten Testament gefeiert haben, 50 Tage nach dem Pessachfest. Etwas später kam noch die Bedeutung dazu, dass es auch ein Fest war, was man so als Erntedankfest genommen hatte, wo man den Herrn dafür gedankt hat, für all die guten Gaben, die er dem Volk gegeben hat. Pfingsten befindet sich in der Bibel in Apostelgeschichte 2. Und es zeichnet sich dadurch aus, dass der Heilige Geist gekommen ist und dass er die Jünger Christi erfüllt hat und sie mit 9 Sprachen begabt worden sind und den ganzen Menschen gepredigt haben, das Evangelium. Wer waren diese ganzen Menschen? Es waren Juden, die aber überall her aus dem Römischen Reich kamen, aus den verschiedenen Ländern des Römischen Reichs. Die konnten zwar alle Aramäisch oder Griechisch, und trotzdem haben die Jünger auf einmal in den Sprachen geredet, aus diesen Nationen, wo sie hergekommen sind. Und sie haben sich gewundert, wie können diese Galiläer auf einmal in diesen Sprachen sprechen? Und so haben wir die erste Pfingstverkündigung des Evangeliums und vor allem Petrus ist da sehr hervorgestochen. Und wir sehen, dass sich viele bekehrt haben aufgrund dieses Wunders. Und normalerweise oder oft ist es üblich, dass man jetzt sagt, jetzt gehen wir nochmal tiefer in die Apostelgeschichte 2 rein und reden mehr über diesen einen Pfingsttag, über dieses Ereignis. Aber ich dachte mir, dass ich heute den Fokus mehr darauf haben möchte, über das zu reden, wer er ist. Wer ist der Heilige Geist? Vor allem in Relation zu uns und was er in unserem Leben bewirken möchte. Und dazu ist mir Johannes Kapitel 14 und 16 auf dem Herzen geblieben. Keine Sorge, wir werden nicht die ganzen beiden Kapitel lesen, jedoch würde ich euch das gerne als Hausaufgabe mitgeben. Morgen zum Pfingstsonntag vielleicht nach dem Frühstück beim Kaffee die 2 Kapitel zu lesen oder nach dem Mittagsschlaf, wenn ihr gut gegessen habt, danach diese 2 Kapitel zu lesen und einfach mehr und mehr daraus zu nehmen und zu lernen, wer der Heilige Geist ist. Ich möchte uns in einzelne Verse mit hineinnehmen und mal ja, einen roten Faden ziehen und schauen, was Jesus Christus seinen Jüngern denn mitgegeben hat, wer der Heilige Geist ist. Was macht diese Textstelle so besonders? Es ist der letzte Abend, den Jesus mit seinen Jüngern verbringt. Und Jesus weiß, dass er ans Kreuz geht, dass er, so wie er selber seinen Jüngern sagt, sie verlassen wird. Und wenn ein Mensch weiß, dass er geht, dass er diese Erde verlässt, auch wenn wir wissen, dass er den Tod besiegt hat, können wir davon ausgehen, dass das, was ein Mensch sagt in seinen letzten Stunden, das ist, was ihm besonders auf dem Herzen liegt. Und wir sehen, dass Jesus sehr, sehr viel über den Heiligen Geist zu sagen hat. Das Wichtigste, was ich ganz am Anfang festhalten will, was vielleicht, oder ich hoffe, für die meisten von euch, was ihr wisst, ist, dass der Heilige Geist eine Person ist. Jesus redet über den Heiligen Geist als eine Person. Wir glauben an Vater, Sohn und Heiliger Geist, den einen Gott. Aber oft kann es passieren, dass man den Heiligen Geist vielleicht mehr als eine Kraft wahrnimmt als eine Person. Und ich habe mich die Frage gestellt, warum liegt das? Warum kann es sein, dass Menschen das vielleicht verwechseln? Selbst wenn wir es wissen vom Kopf her, kann es doch oft passieren, dass wir den Heiligen Geist so behandeln, als wäre er nur eine Energie. Ich glaube, das rührt daher, dass wir davon sprechen, weil die Bibel auch davon spricht, Heiliger Geist, erfülle du mich. Wenn wir das so hören, Heiliger Geist, erfülle mich, dann machen wir das, was wir Menschen halt eben tun und wir vergleichen es mit Dingen, die uns bekannt sind. Und wenn ich sage, ich würde sagen, ich fülle mein Glas, ich möchte noch mehr erfüllt werden, dann denken wir vielleicht nicht wirklich an eine Person. Und der Heilige Geist kann sehr schnell unpersönlich werden und wenn er dann eben, auch wenn es nur unbewusst ist, zu einer Energie wird oder zu einer Kraft wird, dann stellt sich für uns nicht mehr die Frage, wer ist er, sondern was wir als Menschen dann schnell tun ist, wir wollen eine Technik haben, wie wir mehr von dieser Energie haben. Wie wir mehr von dieser Energie, einen größeren Zugang zu dieser Energiequelle haben. Weil wir denken, um erfüllt zu werden, da muss es ja eine Methodik geben. Und wenn wir im Unterbewusstsein das einmal so angenommen haben, glaube ich, können wir sehr stark an dem Ziel vorbeischießen. Und es ist wichtig zu verstehen, dass der Heilige Geist eine Person ist. Aber dann stellt sich doch nun die Frage, was heißt es denn, voll zu sein von einer Person? Wie sieht sowas denn nun aus? Ja, zum einen heißt es, diese Person zu lieben. Das ist natürlich einfacher gesagt. Und ich möchte das ein bisschen mehr ausweiten anhand eines Beispiels. Ich glaube, es war ungefähr vor 20 Jahren, da ist mein Opa nach Berlin gekommen aus Äthiopien. Ja, also der Vater meiner Mutter. Und der hat Äthiopien noch nie verlassen gehabt. Und als er gekommen ist, kann ich euch sagen, es war besonders zu Hause. Jeder Tag war ein Highlight, weil er alle so behandelt hat, als wäre er immer noch in seinem Dorf. Also wenn wir unterwegs waren, hat er die Leute ganz selbstverständlich gegrüßt. Er hat mit denen geredet, einfach auf unsere Heimatsprache, obwohl keiner ihn verstanden hat, und hat ihn zugelächelt und zugewinkt. Auch unseren Nachbarn, die aus dem Fenster geguckt haben, weil in Äthiopien ist normal, du gehst zu jedem deinen Nachbarn, trinkst einen Kaffee, setzt dich einfach im Wohnzimmer. Und er hat sie alle einfach gegrüßt und jeden Tag mit ihnen geredet. Es war immer ein Highlight. Und wenn ich euch erzählen würde, wie es am Kudamm war mit ihm, wirklich, also wisst ihr, als er gekommen ist, hat sich die Atmosphäre bei uns zu Hause verändert. Da, wo ich sonst vielleicht davor immer mal wieder gestänkert habe und Ärger bekommen hätte und hin und her, der ganze Alltag hat sich verändert. Warum? Weil er da war. Es war besonders, dass er da war. Und die Erwartungshaltung war da. Irgendwas wird heute wieder passieren. Irgendwas wird Opa heute sagen oder tun, was wir nicht vergessen werden, worüber wir noch lange lachen werden. Und ja, man hat sich anders verhalten. Ich habe mich anders verhalten, weil Opa war da. Ich wollte, dass Opa sieht, ich bin ein guter Junge. Es war was Besonderes. So sollte es aussehen, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Wenn wir erfüllt sind von dieser Person, dem Heiligen Geist, wenn wir geliebt sind von diesem Heiligen Geist, wenn wir ihn lieben, dann sollte eine Erwartungshaltung in unserem Leben sein, irgendwas wird passieren, irgendwas wird der Geist Gottes tun. Ich warte darauf, ich erwarte es. Was willst du mir sagen? Was willst du mir heute zeigen, Geist Gottes? Das ist es, wenn wir uns danach sehen, mehr vom Heiligen Geist zu haben, mehr von der Person des Heiligen Geistes zu haben. Und wenn wir ihn so als Person wahrnehmen, so diese Erwartungshaltung in den Alltag mit hineinnehmen, dann wird sich das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben auch mehr und mehr offenbaren. Eine der verrücktesten Bibelstellen ist in 2. Petrus 1,4, da steht, damit ihr durch sie Anteil bekommt an der göttlichen Natur. Also im Kontext sagt Petrus den Gläubigen, dass wir Anteil haben an der göttlichen Natur. Das ist verrückt. Wir Sünder, wir Menschen, die es doch nicht würdig sind, haben Anteil an dem Wesen Gottes, weil die Person des Heiligen Geistes in uns lebt. Das sollte uns eine Zuversicht geben. Das sollte uns eine Hoffnung geben. Wenn das wahr ist, was das Wort Gottes sagt, dass wir Anteil haben an dieser göttlichen Natur, dass wenn wir glauben, dass der Geist Gottes eine Person ist, des dreieinigen Gottes, dann sollte es für uns bedeuten, dass wir glauben, dass kein Zerbruch, den wir erlebt haben, dass keine Trauer, die wir erlebt haben, zu groß ist, als dass er sie nicht verändern könnte. Dass keine Fessel oder keine Gewohnheit, keine Charaktereigenschaft nicht zu brechen ist. Denn der Geist Gottes lebt in uns. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft dieser Person, die es möglich macht. Und jetzt sage ich diese Worte und der ein oder andere denkt an eine Person oder an sich selbst, an eine gewisse Situation und denkt sich, das hört sich doch nach Perfektion an, Philippus. Ich empfinde schon diesen Druck, der auf mich kommt. Meinst du vielleicht, ich habe nicht den Geist Gottes, Philippus? Das ist nicht das, was ich sagen möchte. Das, was ich vermitteln möchte, mache ich auch hier nochmal an einer Geschichte deutlich. Es gibt in Griechenland einen Berg, eine Pilgerstätte, in dem Mönche sind, die den ganzen Tag beten. Und jedes Jahr pilgern dort Gläubige hin, um einfach zur Ruhe zu kommen, zur Stille zu kommen, um zu beten, um zu reflektieren. Und in der Umgebung, die Menschen, die jedes Jahr dorthin gekommen sind, haben zu der Zeit immer dort einen der Mönche getroffen. Und keiner konnte diesen Mönch wirklich leiden. Sie haben gesagt, diese Person entehrt diesen heiligen Ort. Woran lag das? Jedes Mal, wenn sie zu diesem Berg gekommen sind, zu dieser Pilgerstätte, um zur Ruhe zu kommen, haben sie ihn immer gesehen, wie er Alkohol getrunken hat. Nicht nur ein bisschen getrunken hat, er war betrunken. Und sie dachten sich, wie kann er über Jahre hier sein und wir sehen ihn jedes Mal betrunken. Aber keiner hat etwas laut gesagt. Keiner ist zu den anderen Mönchen gegangen und hat irgendwas gesagt. Aber das Geflüster war laut. Eines Tages ist dieser Mann verstorben. Und die Menschen dachten sich, ja, jetzt ist es wieder ein heiliger Ort. Wenn man so lange hier lebt, wie kann man denn nicht frei werden? Wie kann das denn nur sein? Und einer der Mönche hat gehört, wie die Menschen miteinander geredet hatten. Und er ist zu ihnen hingegangen, hat gelacht und meinte, er war einer der heiligsten unter uns Mönche. Er ist jetzt in der Gegenwart des Herrn. Und alle waren erschrocken und einer nahm allen Mut zusammen und meinte, aber wie kann das denn nur sein? Keiner von euch hat sich so verhalten wie er. Keiner von euch ist hier rumgelaufen und rumgetorkelt. Wie kann das denn nur sein, dass du so eine Aussage triffst? Der Mönch setzte sich hin und sagte, wisst ihr, damals, als das Osmanische Reich kam und Griechenland überfallen hatte, da kamen sie in sein Dorf und er war noch ein Baby und seine ganze Familie wurde umgebracht. Und aus Spaß haben sie ihn genommen und haben ihn tagtäglich Milch vermischt mit Racke, also Schnaps mit Milch gemischt und ihn so damit großgezogen. Von Babyalter an, bis er älter geworden ist, bis in seinen Teenie-Jahren, war das, was sie ihm zu trinken gegeben hatten. So ist er aufgewachsen unter der osmanischen Besetzung. Und so war er von klein auf sehr, sehr, sehr gefesselt in diesem Alkoholismus. Als diese Zeit der Besatzung der Osmanen vorüber war, hat er den Herrn gesucht. Er hat zum Herrn geschrien, er hat gebetet und er kam an diesen Ort. Und er ging zu diesen Menschen und meinte, ich muss gerettet werden. Ich will umkehren. Ich will, dass Christus in mir lebt. Ich möchte, dass der Geist Gottes in mir lebt. Aber ich bin nicht würdig, weil das ist, wie mein Leben aussieht. Und der eine Mönch sprach zu ihm und meinte, wenn du wahrhaftig bekennst und den Herrn liebst und Buße tust, dann wird der Geist Gottes dir Kraft geben. Und der Mann meinte, aber ich komme nicht davon los. Und der Mönch sagte, wir werden daran arbeiten, dass du jedes Mal einen Schluck weniger trinkst. Und über die Jahrzehnte hat es so entwickelt, dass er immer und immer weniger getrunken hatte. Von einem Maß, was für uns Menschen gar nicht vorstellbar war, kam er auf ein kleinstes Maß zu seinem Lebensende hin. Sein Leben lang hat er mit dieser Sucht gekämpft. Aber sein Leben lang hat er festgehalten an Christus. Sein Leben lang hat er daran geglaubt, dass der Geist Gottes mit ihm unterwegs ist. Und er hat diesen Kampf gekämpft. So sah seine Heiligung aus. So sah das Wirken des Heiligen Geistes in seinem Leben aus. Und das ist ein riesiger Sieg. Aber von außen, wenn wir auf Menschen schauen und anfangen, sie zu beurteilen, sind wir schnell dazu zu sagen, ja, diese Person ist so heilig, diese Person ist kein bisschen heilig. Es geht nicht darum, dass wir eine Tabelle haben und eine Schablone und vergleichen, auf welches Level bin ich jetzt angekommen? Spiele ich noch in der zweiten Liga oder komme ich schon an die Bundesliga? Jeder von uns hat seinen Weg mit Christus. Und der Geist Gottes lebt in uns, um uns freizusetzen. Jeder trägt sein eigenes Kreuz. Deswegen schau nicht auf das Kreuz des anderen, um es zu beurteilen. Entweder hilf ihm, sein Kreuz mitzutragen oder schweig. Aber der Geist Gottes ist es, der uns freisetzt. Der Geist Gottes ist, der uns von Zwängen befreit. An ihn halten wir uns fest, denn er selber ist Gott. Mit ihm ist nichts unmöglich. Nimm das als Ermutigung mit und lass uns das als allererstes festhalten. Der Geist Gottes selbst ist Gott und weil er in unser Leben lebt, sollten wir mit der Erwartung leben, dass er unsere Lebensrealität verändert. Die Bibel gibt uns viele verschiedene Facetten darüber, was der Heilige Geist tut. Ich möchte mich auf zwei Sachen fokussieren, aber einige erwähnenswerte Sachen sind zum einen, dass wenn der Geist Gottes in uns lebt, hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, ich werde euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Dieses bei euch sei in Ewigkeit zeigt uns zum einen, dass wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, ist das keine Beziehung, die du alleine mit Gott führst, sondern durch den Heiligen Geist werden wir mit hineingenommen in die Familie Gottes. Das bedeutet, durch den Geist Gottes gibt es keine Sprachunterschiede, keine kulturellen Unterschiede, keine nationalen Grenzen. Jeder, der Jesus Christus als Herrn bekennt und Jesus Christus nachfolgt, ist nun dein Bruder und deine Schwester. An einer weiteren Stelle sagt Jesus oder zeigt Jesus auf, dass die Kraft der Auferstehung, die Hoffnung, die wir haben, auf ewig zu leben, eine Hoffnung ist, die wir aufgrund des Heiligen Geistes haben. Denn derselbe Geist, der Jesus Christus von den Toten auferstehen lassen hat, ist derselbe Geist, der nun in uns lebt und der auch in Ewigkeit mit uns sein wird. Durch ihn, den Geist Gottes, ist die Liebe Gottes ausgegossen, sagt Paulus in Römer 5,5. Also wenn du davon redest, dass du die Liebe Gottes in deinem Leben spürst, dass du spürst, dass du deinen Nächsten liebst, dann solltest du wissen, es kommt, weil die Person des Heiligen Geistes in dir lebt. Was tut er also? Er bringt uns rein in die Familie Gottes. Er befähigt uns zu lieben mit der Liebe Gottes. Er ist es, der uns die Kraft der Auferstehung gibt. Aber nun zu den zwei Punkten, die ich mehr forcieren möchte. das habe ich schon übersprungen. In Johannes 14, Vers 17 steht, dass der Heilige Geist der Geist der Wahrheit ist. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Wir sollten den Heiligen Geist niemals ausspielen. Was möchte ich damit sagen? Wir sollten nie an einen Punkt kommen, und da gibt es von beiden Fraktionen genau die, die denselben Fehler machen, zu sagen, ey, mich interessiert jetzt nicht so sehr, was da jetzt alles in der Bibel steht und diese ganzen theologischen Sachen, ja, Jüngerschaftskurs, ich verstehe, aber ich habe meine Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, die reichen mir. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir mit dem Geist Gottes umgehen sollten. Denn der Geist ist der Geist der Wahrheit. Auf der anderen Seite sollten wir nicht nur sagen, der Heilige Geist ist der, der mir Christus im Wort zeigt und ich brauche keine Erlebnisse mit dem Heiligen Geist. Nein, wir sollten uns danach sehen, Momente zu haben, wo wir spüren, wie der Geist Gottes über uns kommt. Wir sollten eine Sehnsucht danach haben, zu erleben, wie wir in Ekstase geraten, weil wir das Wort Gottes lesen, weil wir im Lobpreis sind, weil wir in der Anbetungszeit sind. Diese Dinge gehen Hand in Hand. Er ist der Geist der Wahrheit. Jesus sprach zu seinen Jüngern, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinen Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. In erster Linie, ja, redet er zu den Aposteln. Und auch das ist ein Zeugnis dafür, dass der Geist Gottes die Apostel dazu befähigte, die Schrift des Neuen Testaments zusammenzufassen. Deswegen können wir uns sicher sein, dass das Neue Testament wahrhaftig das Wort Gottes ist. Denn sie waren erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber nicht nur das. In Vers 21 steht, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Dieser Punkt des Offenbaren. Wisst ihr, es gibt viele Menschen, die viel studiert haben über das Wort Gottes und trotzdem nicht glauben. Ist der Heilige Geist der Geist der Wahrheit? Ja. Bedeutet das für uns, wir sollten eine Liebe zur Schrift haben, zum Wort haben, um Gott kennenzulernen? Auf jeden Fall. Aber das, was es besonders macht durch die Kraft des Heiligen Geistes, ist, dass auf einmal das Licht angeht. Da, wo es davor finster ist und du liest und nichts verstehst, durch den Geist Gottes wird Jesus auf einmal greifbar, wird der Vater für dich greifbar und du erlebst den himmlischen Vater durch das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben. Er ist der Geist der Wahrheit. Wir sollten in dem Wort leben mit dieser Erwartung, dass der Geist Gottes neben uns sitzt. Ich möchte dich ermutigen, und dich auch herausfordern mit der einen Frage, nimmst du dir die Zeit, um deinen Gott kennenzulernen? Ohne, dass du Druck empfindest. Aber ich möchte dich ermutigen, wenn du dir diese Zeit nicht nimmst, ich ermutige dich heute an diesem Tag von Pfingsten, setze dich an das Wort Gottes. Und wenn du dich hinsetzt, dann weißt du, dass der Geist Gottes bei dir ist. Und sprich zu ihm. Heiliger Geist, was willst du mir heute zeigen? Was willst du mir heute offenbaren, was ich alleine nicht verstehen kann? Lehre du mich, Geist Gottes. Und da kommen wir schon zu dem zweiten Punkt. Wer der Heilige Geist ist in Beziehung zu uns. In Johannes 14, 16, den Vers habe ich schon davor gelesen, da steht, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Wer aufgepasst hat, wird bemerkt haben, dass ich in der anderen Übersetzung dort stehen hatte, er wird uns einen anderen Tröster schicken. Und je nachdem, welche Bibel du hast, kann da Fürsprecher stehen, Beistand, Tröster oder Helfer. Ja, was ist es denn nun? Es zeigt uns einfach wieder, dass dort ein Wort ist, was schwer zu fassen ist mit unserer deutschen Sprache. Das griechische Wort, was dort steht, bedeutet Parakletos. Und ich sage euch, warum ich Beistand am meisten mag. Ich mag es am meisten, warum? Das Wort, dass er der Paraklet ist, bedeutet, dieses Wort kannst du in zwei brechen. Und das eine ist, dass es bedeutet, er ist immer mit dir oder immer neben dir, aber er ist auch immer für dich. Ja, er ist immer mit dir oder neben dir und er ist immer für dich. Und der zweite Teil des Wortes bedeutet, er bezeugt oder er bekundet etwas. Zusammengefasst, ich werde es jetzt noch mehr erklären, würde ich sagen, er ist der ultimative Freund, den wir haben. Warum? Was bezeugt der Heilige Geist? Wem bezeugt der Heilige Geist etwas? Der Geist Gottes, der in uns lebt und immer mit uns ist, immer für uns ist, er bezeugt. Aber wem und was bezeugt er? In Römer 8, 16 sagt Paulus, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist Gottes bezeugt uns, dass wir Kinder Gottes sind. Warum ist das so besonders? Warum ist es so wichtig, dass der Geist Gottes uns das immer wieder bezeugt? Ich glaube, eins der größten Attacken, mit denen wir als Kinder Gottes zu kämpfen haben können, ist die Anfechtung, die uns sagt, du bist nicht würdig, dich Kind Gottes zu nennen. Du bist zu schwach, dich Kind Gottes zu nennen. Wie kannst du denn erwarten, dass du jetzt noch geliebt bist? Wie oft willst du noch Gott rufen, immer wieder wegen demselben Kampf? Wie kann es sein, dass du nicht festhältst an ihn? Kennt ihr diese Stimmen? Ich habe diese Stimme oft in meinem Leben gehört. Und es ist ein Krieg, so eine Stimme zu hören. Aber da kommt dieser ultimative Freund, der für dich ist und neben dir ist, für immer. Und er bezeugt dir, dass du zu Christus gehörst. Er bezeugt dir, das, was Christus getan hat, ist genug. Er bezeugt dir in all deiner Schwachheit, in all deinen Verfehlungen, die Liebe des Herrn ist eine treue Liebe. Halte fest, glaube nicht den Lügen, sondern glaube dem Geist der Wahrheit. Das Bild, was uns Paulus hier gibt, ist, wenn man ja, einfach sich den Kontext anguckt, ist, dass der Heilige Geist ein Zeuge ist wie vor Gericht. Ein Zeuge, der im Gericht auftritt und für dich Zeugnis ablegt. Er kommt und er bezeugt, dass du frei bist. Er bezeugt nämlich es so, indem er auf Christus zeigt. Im 1. Johannes 3, 19 bis 20 steht, daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können vor ihm unser Herz überzeugen, dass, wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Wenn dein Herz dich wenn du angefochten wirst von deinem Fleisch, wenn dein Herz, deine Emotionen, die was anderes sagen wollen oder der Feind wieder an der Tür deiner Seele klopft, rufe zum Geist Gottes. Er ist es, der die Kraft gibt. Er ist es, der als Zeuge in dir lebt. Es ist der Heilige Geist, der dir die Gewissheit über dein Heil geben kann. Aber der Heilige Geist tut noch eine weitere Sache. Es sind zwei Dinge, die er tut. Er bezeugt die Liebe Christi, die er für uns hat, die nichts und niemand anfechten kann. Aber ich habe gesagt, er ist der ultimative Freund. Und ultimative Freunde zeichnet aus, dass sie ehrlich mit uns sind in allen Situationen. Und so ist auch der Geist Gottes derjenige, der kommt und uns unserer Sünde überführt. Ja, er stärkt uns in der Liebe, weil er weiß, dass unser Herz schwach ist, weil er weiß, dass wir schnell dazu neigen, die Lügen anzunehmen, dass wir nicht liebenswürdig sind. Aber unser Herz ist so paradox. Es gibt eine Zeit, da können wir nicht annehmen, geliebt zu sein. Und dann kommt eine andere Zeit, in der sind wir blind für die Sünde, die wir tun. Wir sind blind manchmal für die Vergehen, die wir tun. Wir sind manchmal blind dafür, wo wir Menschen verletzen. Ja, wir können uns sogar im Recht fühlen. Und wir merken nicht, dass wir im Stolz wandeln. Und auch dort kommt der Geist Gottes und sagt, mein Kind, komm zurück. Mein Kind, komm zurück. Und tu Buße. Es ist dieser Kampf im Herzen, der herrscht. Und das ist es, was der Geist Gottes für uns tut. Und deswegen sollten wir darum beten, erfülle du mich neu, Geist Gottes. Und diese Erfüllung ist eine Erfüllung der Freisetzung. Nicht eine Erfüllung im Sinne von, der Geist Gottes ist nicht in dir oder lebt gerade nicht in dir. Der Geist Gottes ist da, aber es ist ein Rufen nach Freiheit. Es ist ein Rufen nach seinem Handeln. Es ist ein Rufen nach seiner Kraft. Es ist ein Rufen, dass er dich zieht und lenkt in die Richtung, in der er dich haben möchte. Damit wir erfüllt werden und damit wir diese Kraftwirkung des Heiligen Geistes voll annehmen können, müssen wir eine Sache verstehen. Und das ist mein letzter Punkt. Diese eine Sache, die wir verstehen müssen, ist, und die wird auch eine komplette Auswirkung haben auf die Art und Weise, wie wir unser Christsein danach leben. Der Heilige Geist bezeugt immer Christus. Ja? Der Heilige Geist ist der Zeuge, der in dir lebt und dich immer auf Christus verweist. Aber auch Christus ist ein Zeuge. In welcher Art ist Christus ein Zeuge, fragst du vielleicht. Wir sehen in dem Wort Gottes, dass auch Christus ein Beistand für uns ist. Aber er ist der Beistand für uns vor dem Thron des Vaters. Er steht vor dem Thron des Vaters. Und in den Übersetzungen steht, dass er Fürbitte macht. Er ist ein Fürsprecher. In 1. Johannes 2,1 steht es, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Es ist dasselbe Wort, was wir auch für den Heiligen Geist haben. Der Heilige Geist ist unser Beistand, ein Fürsprecher für uns und er bezeugt unserem Herzen, wer Christus ist. Und dann schauen wir auf diesen Christus. Und was wird uns bewusst? Dass Christus vor dem Thron des Vaters steht als dein Fürsprecher. Und damals hatte ich einen Denkfehler. Ich dachte, ja, Christus ist mein Fürsprecher vor dem Vater. Und das sieht so aus, jedes Mal, wenn ich sündige und irgendwas falsch gemacht habe, dann bete ich zu Christus und Jesus kommt vor dem Vater und sagt, ja, Vater, würdest du ihn nochmal vergeben? Ja, ich bin wieder wegen ihm da. Ja, er hat es wieder nicht geschnallt. Bitte, Vater, komm, vergeben wir ihn nochmal. Das war ein bisschen das Bild, was ich hatte. Aber was das Wort sagt, ist, dass Christus ein gerechter Fürsprecher ist für den Vater. Und wisst ihr, was er vor dem Vater tut? Er geht vor dem Vater und er verlangt Gerechtigkeit vor dem Vater. Und jetzt sollten wir vielleicht denken, Moment mal, aber Gerechtigkeit, ich bin doch ein Sünder. Wie kann Christus denn mein Fürsprecher sein und Gerechtigkeit vor dem Vater fordern? Warum? Durch den Geist Gottes glauben wir an das, was Christus für uns getan hat. Und Christus ist an dieses Kreuz für uns gegangen, mit all unserer Schuld, mit all unserer Last und hat sie auf sich genommen. Für jede deine Schwachheiten, für jeden Moment deines Lebens, wo du Unglauben hattest, ist er an dieses Kreuz gegangen und ist verstorben. Er hat den Preis gezahlt. Und Gott, der Vater, straft nicht doppelt. weil Christus gezahlt hat für deine Verfehlungen an diesem Kreuz, steht dir nun was zu? Dir steht das zu, was Christus getan hat, sein perfektes Leben. Wenn also Jesus Christus, unser Fürsprecher, vor dem Vater steht, dann sagt er, er gehört zu uns, ich habe für ihn bezahlt, ich fordere für ihn Gerechtigkeit, dass Vergebung über ihn ausgegossen wird, dass Kraft über ihn ausgegossen wird, dass Segen über sein Leben kommt. Und der Geist Gottes nimmt uns in diese Tiefe hinein. Und wir sehen, der Geist Gottes ist selbstlos, weil er zeigt nicht auf sich selbst. Der Geist Gottes ist selbstlos und er zeigt auf den Sohn. Aber auch der Sohn ist selbstlos, denn er starb an diesem Kreuz für dich und für mich. Aber auch Gott, der Vater, ist in einem Sinn selbstlos. Denn er gab das Wertvollste, was er hatte, um für dich zu sterben, seinen Sohn. Seht ihr, wie selbstlos unser wahrhaftiger Gott ist? Seht ihr, wie gut dieser Gott ist? Wie treu dieser Gott ist? Wie sollte sich das auf unser Leben, was sollte das für eine Auswirkung für unser Leben haben? Es sollte uns so beeinflussen, dass mit dem Geist Gottes in unserem Leben unser Stolz gebrochen wird. Dass mit dem Geist Gottes in unserem Leben eine Demut in unser Herz Platz nimmt. Dass wir das Gebot des Herrn erfüllen können. Nicht nur ihn zu lieben, sondern auch unseren Nächsten zu lieben. Auch unsere Feinde zu lieben. Es bedeutet, dass wir in die Fußstapfen Gottes treten. Da wir Anteil haben an dieser göttlichen Natur, sollten wir wandeln wie unser Gott. So sollte Demut einkehren in unser Herz. Sollte Freude einkehren in unser Herz. Eine Bereitschaft zu lieben. Der letzte Bibelvers in 1. Johannes 3, 19 bis 20. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können vor ihm unser Herz überzeugen, dass wenn uns unser Herz, den Vers hatte ich schon, worauf ich hinaus wollte, sorry. Daran erkennen wir, steht da. Ja. Und wenn wir daran erkennen wir lesen, dann muss es ja einen Satz geben, der davor steht. Und der Vers, der davor steht, sagt, meine Kinder, lass uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Das bedeutet, ja, wir können vor den Herrn kommen, wir können diese Gewissheit haben, wir können Freiheit empfangen durch das Wirken des Heiligen Geistes, durch das, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat. Aber es sollte uns freisetzen dazu, dass man es sieht in unserem Leben, in der Gemeinschaft untereinander, dass wir Liebe haben, aber auch für die Menschen in dieser Welt, die Christus nicht kennen. Ja, vor allem für diese Menschen. Denn auch wir waren Feinde Christi und wurden von ihm geliebt. Deswegen lasst uns immer wieder vom Geist Gottes überführen. Wenn er uns überführt, vergisst nicht, er ist auf unserer Seite. Er überführt dich nicht zur Verdammnis. Er ist für dich. Er ist in dir und mit dir. Und er überführt dich, damit du in Freiheit kommst. Dass du in Demut wächst und die Menschen lieben kannst, die Jesus Christus nicht kennen. Und genau so, mit dieser Haltung, können wir auch zum Abendmahl kommen. Dass wir sagen, Geist Gottes, durchforsche du mein Herz. Überführe du mich da, wo Sünde in meinem Leben ist. Und wenn der Geist Gottes überführt, dann haben wir keine Verdammungsängste, denn er ist für uns. Und wir dürfen beten um Vergebung unserer Schuld und diese Vergebung empfangen. Weil Christus für uns Gerechtigkeit einfordert. Weil wir an ihn glauben und an ihn festhalten. Das ist es, wer der Heilige Geist ist. Er ist Gott, der in dir lebt, der dein ultimativer Freund ist. Der dir Jesus zeigt und dich freisetzt, in Demut und in Liebe zu deinem Nächsten zu leben. Amen.